Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich Julia Grosalski zu Gast. Julia ist Paarcoach und arbeitet seit Jahren mit Paaren, die rausholen aus alten Mustern. Bis hin zur echten Nähe und gemeinsamer Stärke. Heute sprechen wir über ein Thema, das wohl jedes Paar kennt, aber was die wenigsten wirklich anschauen. Unsere eigenen liebgewonnenen Vorwürfe gegen den anderen. Woher sie kommen, was sie mit uns machen und wie wir sie auflösen. Viel Spaß mit dieser spannenden Folge und Julia.
Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel.
Vielen Dank.
Dass ich hier sein darf.
Ja, so ganz spontan. Letzte Woche zum ersten Mal live und in Farbe kennengelernt und schon sitze ich im Podcast. Das ist Thema Macherin, hatten wir ja gerade. Und heute reden wir über das spannende Thema, was es hilfreich ist, dass Paare langfristig erfüllt zusammenbleiben. Und das ist das liebe Thema Vorwürfe.
Genau, Vorwürfe.
Genau, und haben wir alle schon Erfahrungen mitgemacht, die einen schon bewusst, die anderen schon eher unbewusst. Und genau, und da wir letzte Woche bei unserer Wandertour auch schon direkt in dieses Thema mal eingestiegen sind, dachte ich, das wäre heute ein gutes Info-Nugget, ein guter Tipp für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, bei sich selber einfach mal zu schauen, inwieweit finden sie sich da wieder und könnte das eins der Themen sein, die einer der Steine im Schuh, die man vielleicht mal lösen, rausnehmen darf, damit es wieder besser fließt. Ja, und der Podcast heißt ja auch Flow Family. Es geht hier bei uns alles um die Familien, das Beziehungsleben im Fluss. Steigen wir mal kurz ein. Warum denkst du, dass Vorwürfe essentiell sind, angeschaut zu werden für Paare?
Ja, weil Vorwürfe sind, wie der Name ja schon sagt, man wirft was vor. Ne? Also, steht dann quasi zwischen den Paaren und sorgt dann für Distanz. Mhm. Und wir sind ja auch oftmals sehr scheu, gewisse Dinge sofort anzusprechen. Und dann wird der Vorwurfsbehälter immer schwerer, immer mehr gefüllt. Und dann sieht man sich vor lauter Vorwürfen nicht mehr. Mhm. Und ich unterscheide natürlich auch gerne zwischen den Vorwürfen, den aktuellen Vorwürfen, die so, nie räumt er die Socken weg oder sie kommt immer zu spät oder ne, macht dieses oder jenes, ne? Also diese ganzen Vorwürfe. Mhm. Und es gibt ja auch Vorwürfe, die einem noch nicht mal wirklich bewusst sind, sondern die ja aus der Vergangenheit kommen. Und meistens sind es die Vorwürfe gegenüber den Eltern, ne? Also Eltern oder der Gesellschaft oder irgendwelchen Bezugspersonen aus der Vergangenheit, die man irgendwie abgespeichert hat in jeder Zelle des Körpers, die man nicht bewusst mitbekommt, aber aus der heraus man denkt, fühlt und handelt. Also aus der heraus dann auch sämtliche Ergebnisse oder das Leben kreiert wird. Und kann man sich schon vorstellen, die Ergebnisse, die ich dann habe, die mir nicht gefallen, da liegen meistens Vorwürfe hinter.
Also ganz praktisch gesagt, ergänzt das gerne, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn jetzt die Frage ist, woran, ich habe doch keine Vorwürfe gegen meine Frau, also ist das so, nee, also glaube ich nicht. Woran würde ich das merken, so ganz praktisch im Leben, dass ich sie vielleicht doch habe und dass es sich lohnt, vielleicht da mal ein bisschen so unter den Teppich zu gucken, was da so alles über die Jahre drunter gekehrt wurde?
Ja.
Woran merken das deine Klienten oder Klientinnen? Erstmal für sich, ohne jetzt direkt mit dir im Gespräch zu sein.
Genau, also wenn ich Vorwürfe habe, dann merke ich das an, also dann erkenne ich das an den Ergebnissen, die ich habe. Und zwar habe ich die Ergebnisse, die ich mir wünsche, oder habe ich die nicht? Mhm. Und wenn ich sie nicht habe, dann kann ich gucken, was steckt dahinter, dass ich eben meine gewünschten Ergebnisse nicht habe. Zum Beispiel auch das Ergebnis mit einer erfüllten Partnerschaft. Wenn ich keine erfüllte Partnerschaft habe, dann gilt es immer da eben aufzudecken, was stecken da für Vorwürfe hinter.
Hast du mal ein ganz praktisches Beispiel, so ohne Coaching-Sprache oder sowas, so einfach so, was wäre jetzt, wo jemand mit dir bei ankommt und sagt, wir müssen irgendwie mal reden, ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht so richtig benennen, irgendwie läuft was schief, aber ich weiß gar nicht was. Was erlebt der? Oder die.
Ja, also wenn du in Partnerschaft irgendwie denkst, oh, ich habe doch, kommen wir uns nicht wirklich nah oder ja, irgendwie ist unsere Stimmung nicht so toll oder irgendwie denke ich immer, ich werde nicht gehört oder ne, was auch immer. Da kann man eben gucken, was steckt dahinter, dass es dazu führt. Also oftmals, wenn ich jetzt zum Beispiel die Vorwürfe aus der Vergangenheit nehme, ne, oftmals sind es ja so, auch so, oh, mein Vater hätte uns nicht verlassen dürfen oder meine Mutter hätte sich nicht so viel streiten dürfen oder irgend sowas. Und sobald du das mal irgendwann gedacht hast, wird sich das auch in deiner Beziehung widerspiegeln.
Mhm.
Und dann schafft es nämlich ein Ungleichgewicht zwischen dir und dem anderen. Also, und dann, dann kannst du einfach nicht diese Näheerzeugung erzeugen, die du dir wünschst, weil immer dieser Vorwurf permanent unterschwellig wirkt.
Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also bei mir war es wirklich dann so, wo ich mich immer gefragt habe, dieses Nee, warum fühle ich mit Caro nicht mehr Verbundenheit, mehr Liebe? Warum ist es einfach so, dass ich irgendwie manchmal einfach so denke, so auch wenn sie was gemacht hat und was mir auch nicht gepasst hat, warum ich dann schlecht über sie gedacht habe oder dachte so, ja klar, typisch Frau halt. Und dann habe ich eben auch über in einer Coaching-Ausbildung dann festgestellt, dass ich generell einen Vorwurf gegen Frauen habe. Und das wusste, war mir gar nicht klar. Das hat mir irgendjemand mal gesagt. Meinte so, kann es sein, dass du einen Vorwurf gegen Frauen hast? Ich so, wieso das denn? Also ich bin ja nicht von vorgestern. Also natürlich habe ich keinen Vorwurf gegen Frauen, weil Gleichberechtigung und ich habe ja auch 3 Töchter und so weiter und so fort. Aber dann hat er mir einfach so ein paar Situationen gespiegelt, wo ich relativ schnell, wenn es nicht so in meine Richtung ging, wo ich dann abfällig wurde oder dachte so, ja, das ist ja wieder klar, typisch Frau, also wo ich in so ein Muster reinfiel und das habe ich aber gar nicht so selber realisiert und dann wurde mir das dann so ein bisschen vorgehalten und am Anfang fand ich das da sehr schwer an mich ranzulassen, weil ich dann so dachte so, ich wollte das ja gar nicht sein und dann ging es aber los, wo kam es denn her und das lag dann eben dadurch, durch die Scheidungsgeschichte von meinen Eltern und durch meinen Vater, weil meine Mutter sich von meinem Vater getrennt hat. Er hat mich quasi in Vorwürfen gegenüber Frauen gebadet, so von 5 bis 35, bis ich immer mal gesagt habe, so selber so, Papa, das, die Geschichten brauche ich jetzt nicht mehr hören, so deine Meinung. Aber das hatte ich halt voll in mir. Und das war dann auch das, also so war es bei mir, ne? Also so, und ich weiß nicht, ob du, ich meine, ihr seid ja auch auf das Thema, du mit deinem Mann, ihr seid ja auch drauf gestoßen worden, ob ihr da irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht habt, aber nur Ergebnis von mir hinterher war, dass ich schneller mich so beim Schlafittchen packen konnte, wenn ich wieder in diese, weil es, bei mir ist es nicht komplett weg, aber ich merke es halt schneller und kann sagen, ah, okay, alte Vorwurfsgeschichte von früher brauche ich nicht.
Wenn du in der Kindheit eine Unterbrechung hattest, bezüglich deiner Mutter oder mit deinem Vater, egal, dann speicherst du das eben, du speicherst diesen Vorwurf ab und, ne, und irgendwie ist der dann emotional verankert in dir. Und wenn du dann in der heutigen Zeit eben ein Thema mit deiner Partnerin oder deinem Partner hast, dann kommt gerade wenn es eng wird, ne, also wenn es irgendwie schwieriger wird, die Situation, dann kommt genau dieser Vorwurf auch mit einem Mindset über das Geschlecht, das entsprechende dann wieder hoch.
Mhm.
Und dann erinnert sich der Körper quasi an diese emotionale Erfahrung, die für dich ja ein absoluter Break war.
Mhm.
Der dann nie aufgelöst wurde und du hast den dein Leben lang mit dir rumgetragen, ne? Mhm. Und dann kommt der wieder hoch und das hat ja auch nichts mit der aktuellen Partnerin oder dem Partner direkt zu tun, sondern es ist einfach deine mental-emotionale Landkarte, die aus der heraus du dann agierst. Deshalb, ich kann mir das super vorstellen, dass du da überhaupt, ne, ich habe keine Vorwürfe an Frauen. Habe ich auch früher immer gedacht, ne? Ich habe keinen Vorwurf an Männer. Nein, um Gottes Willen. Bis ich dann erkannt hatte, dass ich selber, also das war ja damals, als ich wirklich bei mir aufgeräumt habe, weil ich Also ich kann ja mal so persönlich auch sagen, ich habe ja eine Ehe geführt, wir hatten ja alles, ne? Ich war ja absolut, also wir hatten Wohlstand, wir hatten tolle Kinder, wir hatten Unternehmen, wir hatten Pferde, wir hatten Hund, Katze, Maus, ne? Also alles war da und doch war ich nicht glücklich. Also ich war traurig und resigniert und ich wusste nicht, warum. Und das ist eben, und bis ich herausgefunden, was da an Vorwürfen bei mir, die ich tief verankert hatte, gewirkt haben bis dahin. Also ich hatte Vorwürfe an Männer, ich hatte Vorwürfe ans Leben, ich hatte Vorwürfe an mich selber, an meine Mutter und so weiter. Und diesen ganzen Ballast, der steht im Prinzip die ganze Zeit zwischen den Paaren dann. Mhm. Also der stand immer dazwischen, wie so ein Vorwurfbehälter. Ne? Du siehst dann den anderen nicht, du bist immer nur, hast immer nur den Fokus, nicht bewusst, und doch wirkt es auf diese Vorwürfe. Ne? Und das ist dann, weil du damals eine starke emotionale Erfahrung gemacht hast, ne? Weil man verletzt wurde. Ne? Das hat man ja meistens. Wenn man verletzt wurde oder sich verletzt gefühlt hat.
Ja.
Also man hat ja auch immer selber noch was mit diesen Themen zu tun. Das ist ja dann nochmal was anderes. Aber wie gesagt, deshalb wirken eben Vorwürfe dauerhaft. Und dann kommen ja nur noch die aktuellen hinzu. Ne? So wie das Zusammenleben, über das Zusammenleben miteinander im Alltag. Ne? Aber ja. Es ist einfach so, ach so, und dann, als ich das dann, da war ich ja, genau, als ich das dann aufgelöst hatte, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Da habe ich nur gedacht, crazy shit, was habe ich denn hier veranstaltet? Und was ich, also damals hatte ich auch, und das war mir ja nicht bewusst, aber ich hatte wirklich gedacht, Männer sind anstrengende Spielverderber und maximal für Kinder und Versorgung zu gebrauchen.
Okay. Hatte ja dann da auch so geklappt. So, du hattest Kinder und du warst ja versorgt, ne, hast du ja gerade gesagt. Aber das war dann auch das Ende der Fahnenstange.
Genau, das war nämlich dann das Ende schon. Und ich habe immer gedacht, wieso kriege ich eigentlich das nicht hin? Meine Eltern hatten es nicht hingekriegt. Ne? Also da war schon, und dann habe ich irgendwie das ganze Beziehungssystem meiner Eltern übernommen, obwohl ich dachte, ich mache es genau anders. Ja, anders, aber nur auf der anderen Seite derselben Medaille.
Ja.
Und ja, und dann hatte ich viel Streit mit meinem damaligen Mann und wir hatten, ja, bis wir uns dann gar nicht mehr gestritten haben. Und ich habe aber gedacht, es muss doch eine Lösung geben. Es muss doch eine Lösung geben. Meine Eltern haben es nicht hingekriegt, die waren dann irgendwann getrennt. Also mein Vater hat in Brasilien gelebt, war also räumlich auch getrennt. Mhm. Also ich habe gelernt, Männer muss man auf Distanz halten. Mein Vater lebte in Brasilien und versorgte uns von dort aus. Ja. Mein Opa in Österreich und mein Bruder in Thailand. Also ich hatte quasi, wenn man das so abstrahiert sieht, Männer auf Distanz. Ich lebte jetzt mit einem Mann zusammen in so einem Wohlstandshaus, ne, alles super. Und doch konnte ich diese Nähe nicht herstellen oder die Nähe nicht genießen, weil ich eben diese Schlussfolgerung auch im Kopf hatte. Männer müssen sich irgendwo, ja.
Und das finde ich aber auch schon mega, allein schon, also dass du da wirklich so diese Generation, dieses Tradieren, also dieses Weitergeben von dieser Idee, ne, dass das mit dir aufgehört hat. Weil, also ich weiß ja nicht, wie es ist, aber weil ich mir vorstellen könnte, dass du und dein Mann für eure Kinder natürlich jetzt ein anderes Beziehungsvorbild sind, weil das finde ich halt, weil du ja auch Paarecoach und wie ich ja auch, weil das finde ich so einer meiner Hauptantriebe, dass ich denke, meine Frau und ich, wir sind ja die Blaupause für eine Beziehung von meinen Kindern. Also das, was wir jeden Tag miteinander veranstalten, im Guten wie im Bösen, ist ja das, wo meine Kinder später sagen, so ist das normal. Und und also ich weiß noch, wie das ist schon lange her, aber ein Schuhkumpel hatte mir irgendwie mal erzählt, dass da hat man noch lange nicht verheiratet, aber der meinte, dass er von seinem Vater mal mitbekommen hat, so, dass es normal ist, dass man irgendwann so nach so und so vielen Jahren fremd geht. Das hat der Vater immer gesagt, weißt du was, irgendwann ist, ja, dann ist das nicht mehr so spannend und dann ist es so und das, ja, das ist dann halt so. Ne? Und also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem jetzt mittlerweile ist, müsste ich mal nachfragen, wäre spannend.
Würde mich auch interessieren.
Genau, aber und also das war ja nochmal so ein bisschen so dieses, das wirklich so gesagt, ne? Und das andere ist ja halt wirklich, was man auch, was die Kinder von uns einfach sich einfach abgucken. Und das mache ich mir selber, ich versuche es mir mittlerweile öfter bewusst zu machen, aber ich mache es mir doch weniger bewusst, weil sonst würde ich in vielen Situationen wirklich dann nochmal drüber nachdenken. Will ich eigentlich gerade so das Vorbild sein oder bin ich gerade voll in meinem Ego-Emotionskörper, in meinem Lower Self, der einfach mal da rumkaspert? Und das finde ich mega, dass du dafür losgegangen bist und für deine Kinder idealerweise halt ganz andere Sachen ermöglichst.
Ja, und das war auch der, also als ich das dann erkannt habe, ne, das war ja wirklich erstmal ein Schock für mich, ne? Crazy, wie bin ich drauf? Mhm. Aber das dann wirklich zu transformieren und zu wandeln und das nicht als die Wahrheit zu sehen, sondern wirklich, was steckt eigentlich alles dahinter und wozu habe ich das eigentlich gemacht? Also, was waren eigentlich meine Absichten? Mhm. Und ja, ich habe das dann wirklich so crazy gewandelt, dass auch mein damaliger Mann sich auch gedreht hat und wir wieder Nähe hatten, obwohl ich mir vorher Nähe mit ihm gar nicht mehr vorstellen konnte. Ne?
Was heißt das auf Deutsch, nicht Codesprache, was heißt Nähe? Also so mal so praktisch?
Nee, ja, auch Sex hatten wir.
Ja. Ja,
ne? Also das war zum Beispiel, also wir hatten ja uns, ich hatte ja Distanz geschaffen, nicht durch räumlich, sondern durch Streit. Ne? Mhm. Streit schafft ja auch Distanz. Und wer hat schon Bock, Sexualität zu leben, wenn man eigentlich im Groll mit dem anderen ist? Ne? Das ist ja irgendwie so abtörend wie sonst nur was. Ne?
Ich frage mich auch manchmal, ob diese Versöhnungssexnummer, ob das auch einfach so eine City-Legend ist, weil ich kann das jetzt nicht so bestätigen, dass man einfach, wenn man sich hart gestritten hat, einfach nur in die Kiste hüpfen muss und dann ist einfach ein Schwamm drüber. Also bei uns darf das auch vorher erstmal geklärt werden, bis ich das wieder auch fühle und bei meiner Frage.
Mag's geben, ne? Mag's geben, auf jeden Fall. Aber für mich war das nicht so der Fall. Und wir hatten halt Distanz, wenn ich von Distanz spreche, ne, dann wir haben keine Verbundenheit, keinen Sex, kein ja, irgendwie so auf einer Wellenlänge sein und so, das fehlte alles. Und dann habe ich mir echt die Frage gestellt, da muss es doch für eine Lösung geben. Und die Lösung war dann, dass ich wirklich mal bei mir geguckt habe, ne? Mal hinter meine Fassade geguckt habe. Und was ist eigentlich aus meiner Vergangenheit und all die Glaubenssätze, innersten Überzeugungen aus der Vergangenheit, die schaffen ja deine Ergebnisse im Heute, wenn du sie nicht aufgelöst hast.
Ja, und so. Ja. Und wie kann man da ganz praktisch als hinter die Fassade gucken? Also vielleicht auch mit der Hilfe von dir zum Beispiel?
Ja, indem man sich Fragen stellen lässt. Zum von Beispiel, einem Experten, der weiß, mit welchen Fragen du dir auf die Schliche kommst. Mhm. Und viele denken, na ja, gut, ich kann mir ja auch die Fragen selber stellen. Ja, bis zum bestimmten Punkt. Aber irgendwann kommt dann der Verstand dazu. Nein, hier geht's nicht weiter. Hier will ich jetzt nicht hingucken. Ja. Und genau. Und dafür ist es immer super, jemanden von außen haben, ne? Also zu haben, ne? Also auch Daniel, ne? Für deine Arbeit und ich. Und es geht einfach schneller dann. Und außerdem diese innersten Überzeugungen oder Glaubenssätze, die du gebildet hast oder die Vorwürfe, die sind ja auch alle mit einer Emotion verbunden, verankert.
Ja.
Und alles, was mit Emotionen verankert hat, da will der Verstand sich selber oder das Ego sich nicht selber hingucken lassen.
Ja.
Und deshalb, du brauchst einfach da einen Experten an der Seite.
Definitiv, definitiv. Ich so von der Energie, die du auch hast, glaube ich, dass du das dann auch so gut machst. Also ich vergleiche das halt auch immer so ein bisschen. Ich habe so einen Myoreflex-Typen, der dann irgendwie, wo ich dann irgendwie hingehe oder kam auch, wenn, ne, wenn irgendwie mal was wehtut, so muskulär, und dann hat der so einen Punkt, der tut dann so super weh, wo ich normalerweise würde ich ja den so gar nicht anfassen, aber der drückt dann da so lange drauf, bis irgendwann dieser Muskel dann so voll entspannt, ne, und ich glaube, das ist genau,
wie du
sagst.
Ja, und das würde man selber nie tun.
Nein.
Würdest du selber nie tun.
Genau, weil man in so eine mentale, emotionale Schonhaltung rüberrutscht, wo man sagt so, und vielleicht sich noch eine Geschichte dazu erzählt, warum das super ist, dass man das auch so macht.
Ja, jetzt hört sich das vielleicht so an, als wenn das dann immer wehtut und unangenehm ist und so weiter. Ne? Also wenn man solche Fragen gestellt bekommt oder wenn man auf diesen Punkt drückt. Ja, ist es vielleicht auch im ersten Moment, aber nur im ersten Moment, weil danach ist es die absolute Befreiung. Und wie lange man da selber, oh nee, und dann darf ich nicht und das kann nicht oder es tut weh oder ich bin jetzt emotional. Ja, das dient alles der Heilung. Ne? Also es dient alles diesem Heilungsprozess. Und dann ist man frei. Danach ist man echt frei, befreit von diesem Ballast.
Ja, und was ich denke, danach ist man auch viel mehr frei zu wählen. Was will ich da so? Weil vorher habe ich halt irgendwie wie so ein Hund, ne, wie so mit der Pavlovsche Hund mit der Glocke. Ich krieg so einen Reiz und dann fange ich an zu sabbern. Ja. Und dass ich dann die Möglichkeit habe, so ich höre eine Glocke, aber habe ich überhaupt Hunger? Ja, nein. Will ich mich bewegen oder nicht? Gehe ich dahin? Interessiert mich das? Und dass man wirklich mehr so in dieses autonome, erwachsene Ich reinkommt, nicht in diesen fünfjährigen Jungen, der irgendwie zufällig immer mal erwachsen geworden ist, der aber noch genauso reagiert wie ein halt Fünfjähriger, ja, völlig emotional, sondern dass man wirklich dann sagen kann, ah, okay, das ist passiert, was will ich denn jetzt kreieren? Ne? Will ich jetzt angepiekst sein, selber mich zurückziehen, ja, weiter in den Streit gehen, um zu denken, ich könnte da irgendwas gewinnen, oder stelle ich fest, in diesen Streitstrudel, der da gerade losgeht, will meine Frau und ich, wir wollen da gar nicht rein, sondern wir sagen, hey, da geht's gerade wieder los, sollen wir mal kurz in die andere Richtung gucken und mal entweder mal Distanz, einfach mal so ein bisschen Pause machen und dann wieder in Ruhe zusammenzukommen. Oder früher sind Caro und ich einfach immer da reingehüpft, haben wie so im Drehbuch immer den gleichen Streit über die gleichen Dörfer, über die gleichen Vorwürfe. Ja, du hast ja nicht, aber du hast den Müll nicht rausgebracht. Ja, weil du das Auto mal dreckig machst, weißt du, also da. Und irgendwann nach 3 Stunden saß man da wie so Boxer mit einer voll blutenden Nase, also so metaphorisch gesprochen, und dachte nur so, Mist, eigentlich haben wir uns ja lieb. Und deswegen ist es so befreiend, weil man das abbiegen kann.
Ja, und ist das, genau, eigentlich haben wir uns ja lieb. Und doch hält man an diesen Vorwürfen dann oft so fest. Und ich gehe jetzt mal, ich habe ja jetzt viel von den vergangenen Vorwürfen, also aus der Kindheit und Vergangenheit gesprochen, aber gehen wir jetzt mal in die Alltagssituation, ne? Ja. Die Vorwürfe, die da alle stellen, das kannst du dir so vorstellen. Du hast so einen Rucksack, hör auf, und dann war wieder irgendeine Erwartung, die nicht erfüllt wurde, und zack, kommt da wieder was Neues beigepackt in den Vorwurfsbehälter, ne? In den Vorwurfsrucksack.
Ja.
Und zack, wieder. Und es wird dann ja auch meistens im Vorwurf angesprochen. Und wenn es im Vorwurf angesprochen wird, dann geht der andere wieder auf Widerstand. Und dann, das kommt einfach nicht an. Man muss wirklich auf eine ganz andere Ebene gehen. Ja. Und Konflikte sind eigentlich so leicht zu lösen, wenn man wirklich der gemeinsamen Absicht vertraut und wirklich auf Augenhöhe mit dem anderen ist und sich drauf einlässt. Ne? Mhm. Also ein Vorwurf ist ja als erstes mal nicht die Wahrheit. Ne? Also das kann man ja schon mal direkt streichen, wenn man denkt, doch, der macht das immer so oder sie ist immer so und so. Schon mal die ganzen Generalisierungen kann man ja schon mal wegstreichen. Ne? Dann hat man ja, und dann mal gucken.
Du? Bitte? Welche Generalisierung meinst du, was sind so
immer,
die Best-of?
Immer, nie. Es ist immer so oder nie kommt, immer kommt er zu spät oder nie macht sie das und jenes. Und diese Generalisierung meine ich. Ne? Ja. Also er könnte mal.
Auch nicht hilfreich, finde ich, so diese Küchenpsychologie, dieses so, das kannst du halt nicht, weil deine Mutter ist ja auch schon so. Weißt du, wo du dann so einen Doppelvorwurf hast. Also A, an den Partner, Partnerin und B, dann auch noch an die Eltern. Und sehe noch an die Kindheit so nach Motto, und deswegen kannst du es halt nicht. Also da machst du auch die Tür zu für Weiterentwicklung und hältst den anderen so in so einem Käfig, und dann sagt er so, ja, was soll ich jetzt noch bitte noch dazu sagen? Also hier ist ja schon das Urteil gesprochen.
Aber das ist ein super Beispiel, Daniel, weil da wirkt nämlich, da kannst du schon was dran erkennen. Im Prinzip kannst du da schon dran erkennen, dass da ein fetter Vorbehalt, Vorwurf gegenüber Männer existiert. So, und den gilt es zu lösen. Und alles andere ist erstmal egal.
Glaubst du, dass wir gerade jetzt, 2026, in einer Zeit sind, wo es en vogue ist, Vorwürfe gegen Männer zu haben. Also wenn man ja so in Instagram reinguckt oder sowas oder in andere soziale Medien, ist ja so dieses, wenn die Frauen an der Macht wären, dann wäre die Welt ja ein Paradies und Männer sind ja sowieso von vorgestern und braucht man ja eigentlich gar nicht mehr. Und
ja, das ist ja also, auch das, was ich gedacht habe.
Du warst an der Zeit einfach voraus. Also bist halt jetzt könntest du nochmal die Vorwürfe auspacken. Glaubst du, dass wir in so einer Zeit sind und glaubst du, dass das uns weiterhilft oder dass das der richtige Weg ist?
Also es gibt noch viel zu tun, sage ich mal so. Das Mindset, ich nenne es mal Mindset, auch wenn es nicht, also eigentlich meine ich was, die innerste Überzeugung, also wirklich die Überzeugung, weil du hast ja eben auch gesagt, du hast ja gedacht, ich habe keine Vorwürfe an Frauen. Ne?
Ja.
Du hast ja selbst dein eigenes Mindset. Also ich meine dieses wirklich tief sitzende Mindset zwischen Männern und Frauen, also was man über das andere Geschlecht denkt oder auch über das eigene, das sitzt, das ist noch nicht positiv. Das ist noch so negativ. Und der Punkt ist ja der, die Frauen fühlen sich ungerecht behandelt von früher noch. Ne? Klar, es war doof, was da abgelaufen ist, definitiv. Und dieser Schmerz, auch wenn sie selber nicht das erlebt haben, damals in dem Maße, also ich komme ja noch aus diesem Patriarchat, sage ich mal eher, ich wurde noch geschlagen in der Schule, also ich nicht selber, aber ich habe noch Schläge in der Schule mitbekommen.
Wow.
Ich wurde auch von meiner Mutter mit dem Kochlöffel ne? Also okay. Das war noch eine ganz andere Zeit. Ne? Und ich habe noch mitbekommen, wie als die Frauen noch ihre Männer fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen, gehen dürfen. Ne?
Ja.
Also das ist ja, das hat nicht funktioniert, definitiv. Dieses Dominieren. Und das sitzt noch so tief. Und das wird ja von Generation zu Generation noch weitergegeben, bis wir es stoppen. Und das war meine Absicht, dass ich dieses, dieses Erbe, dieses geistige Erbe oder emotionale Erbe, was ich auch erstmal wie ein Fackelstart genommen habe, nicht meinen Kindern weitergebe. Und da ist eben, und was wir dafür brauchen, ist eben ja ein Bewusstseinswandel darüber, was wir wirklich, wirklich, wirklich über das andere Geschlecht denken. Und du kannst ja, ach, jetzt am Wochenende war ich in München bei unseren Kindern mit meinem Mann und wir waren wir hatten da in einem Supermarkt was gekauft und da waren ganz viele Paare an dem Fließband zum Bezahlen an der Kasse. Und das war so, dass alle Frauen, die Männer haben es draufgetan, und wollten es auch in den Wagen räumen und die Frauen dann immer noch mal die Sachen wieder verrückt haben. Also es war nicht, also es war bei allen, außer bei denen, auch eine türkische Familie, da war es nicht so. Aber bei denen, also es war immer irgendwie wieder so, so wie es der Mann macht, der macht es nicht richtig. Und das ist so unterminierend. Und so, ja, damit schneiden die Frauen den Männern die Eier ab, im Prinzip, wenn ich das mal so sagen darf. Und was ich jetzt eben, wie gesagt, sagen will, ist, dass wir wirklich Mann und Frau, dass sie voreinander kommen, egal ob jetzt global oder eben am besten global, aber jeder kann ja in seiner Partnerschaft angefangen und wirklich diese Verletzungen aus der Vergangenheit sich gegenseitig vergeben, ne? Weil was die Frauen erlebt haben, zahlen sie es den Männern ja heute heim und machen es im Prinzip genauso. Also ja, früher war es Dominanz, ne? Und Dominanz hat nichts mit Maskulin oder mit Potenz zu tun. Es ist einfach nur auf der anderen Seite. Heute sind die Männer dann eher in die Ignoranz gefallen, weil sie auch nicht mehr wissen, wie verhalten sie sich denn jetzt, ne? Weil, ja, und gerade was jetzt deine Frau dann sagte, ne? Wie hast du das nochmal gesagt? Ja, die Männer, oder?
Ja, also dass es dann halt gewisse Vorwürfe gibt, die so, ja, ihr Männer könnt das halt
Männer,
nicht.
Oder, genau. Ne, oder ihr Männer heißt ja nicht ihr potenten Helden. Da kommt ja nicht ihr potenten Helden hinten. Und das ist es auf jeden Fall. Das funktioniert nicht. Damit, das funktioniert nicht für Augenhöhe. Und da gilt es wirklich, das aus dem System zu bringen und nicht nur das Pendel auspendeln lassen, sondern was ganz Neues zu erschaffen. Eine Synthese, also wirklich was ganz Neues. Und dafür braucht es wirklich Vergebung. Mhm. Also Vergebungsarbeit, dass also sowohl die Männer, also die Frauen den Männern vergeben für das, was sie getan haben, aber auch die Männer den Frauen vergeben, was für das, was sie jetzt stellenweise tun. Nämlich jetzt im Prinzip da auf der anderen Seite runterfallen und dann den Mann klein machen oder klein halten oder irgendwie durch Besserwisserei oder so. Mhm. Und das ist der Punkt. Und da dann, und dass eben beide auch zugeben, was sie sich gegenseitig angetan haben.
Was wäre der Gewinn davon, wenn man das tut? Für ein Paar. Wenn das jetzt so ein Paar hört und sagt, ja, warum soll ich denn das machen? Also so, die Männer haben es halt verbockt.
Ja, weil du dann immer, jetzt sind wir wieder am Anfang, immer den Vorwurf mit dir rumträgst und du wirst niemals wirkliche Nähe mit deinem Partner haben und du wirst niemals eine wirklich erfüllte Partnerschaft erleben. Ja. Weil, ne, da schließt sich der Kreis nämlich wieder, solange du dieses, ich sag mal, verachtende Mindset über das andere Geschlecht, das müssen ja auch nicht, also die Männer sind ja genauso gefragt da in der Hinsicht, ihr Mindset zu überprüfen bezüglich der Frauen. Ne? Die, wenn sie das von früher übernommen haben, ist ja auch nicht günstig. Ne? Und genau das ist der Punkt, was zwischen den Paaren steht. Und das kann ich in jedem, jedes Paar, was zu mir kommt, hat dieses grundsätzliche Thema. Mhm. Und da fangen wir auch an, weil alles andere löst sich automatisch auf. Die ganzen Vorwürfe, die danach kommen, ne? Also diese Alltagsvorwürfe, die lösen sich, die sind Peanuts. Also die lösen sich dann automatisch. Das Wichtigste ist, dass der Respekt, die Wertschätzung und die Würdigung des anderen Geschlechts da ist. Mhm. Und solange das nicht da ist, machen wir uns in unserem Potenzial und es kommt nicht zu einer Potenzialentfaltung und dann auch nicht zu einer Co-Kreation. Und was Mann und Frau zusammen wirklich bewirken können, wenn sie in Frieden, in Wertschätzung, in Würdigung miteinander sind, das ist unglaublich.
Hast du mal ein Beispiel aus deiner Praxis, wo du sagst, jetzt also anonymisiert, aber du sagst so, es kam ein Paar zu mir, die haben vorher das kreiert und das war dann auch so die Endstufe ihrer Entwicklung, weil sie halt einfach nicht weitergekommen sind und dann hast du quasi denen den Schlüssel gegeben, die haben den umgedreht, die Tür ging auf und wo sind die dann quasi in ihrer Co-Kreation gelandet?
Also ich habe ein Paar, die hatten auch 3 Kinder und von klein bis hin Vorwürfe ohne Ende. Die hatten immer die Absicht, dass sie irgendwie die Wohnsituation verändern könnten und auch beruflich noch mal was verändern. Ja, durch diesen Prozess haben sie nicht nur ihre Traumwohnung mitten in Berlin, nicht nur die Wohnung, sondern ein Traumhaus, Familienhaus gefunden, was niemals für sie vorstellbar war und auch noch beruflich ganz viele neue Erneuerungen gehabt. Mhm. Also das war möglich. Dann habe ich ein anderes Paar, die haben auch beruflich einen Wahnsinnsdurchbruch gehabt. Dann habe ich ein Paar, die haben auch mit vielen Kindern, die eine schwierige Konfliktgenerationshofgemeinschaft so gestalten konnten, dass für sie ja das Ergebnis noch übertroffen wurde, was sie überhaupt sich vorstellen konnten in diesem Gefüge. Ja. Also da waren noch ganz. Dann sind auch manche, die wirklich vor der Trennung standen und gedacht haben, nee, hier geht nichts mehr weiter, die jetzt wirklich wieder glücklich zusammen sind und ganz neue Ideen haben. Dann, was habe ich noch? Dann Kinderwunsch, der dann plötzlich, also das Kind, die Schwangerschaft, die dann plötzlich da war, ja, und vorher, jahrelang vorher, mit Hormonbehandlung und allem drum und dran.
Ja.
Also was da alles möglich ist, das ist, das sind alles Wunder.
Und das finde ich halt auch so, so spannend dann an dem ganzen Bereich, wo du drin arbeitest und ich auch. Und dass halt einfach so viel mehr möglich ist mit dem, was schon da ist. Ne? Man muss nicht härter arbeiten, man muss nicht da, also das, nee, so diese amerikanische Hustle-Mentalität und, sondern es gibt halt diese, die weibliche Energie und die männliche Energie und es gibt halt eben Mann und Frau und beide haben auch Anteile in sich und nur wenn die halt wirklich mal so wie so ein Uhrwerk so wirklich so ineinander greifen, dann ist halt einfach das Leben noch viel erfüllender, weil das ist ja sonst, wenn ja beide an diesen Vorwürfen festhalten, also ich kenne das dann halt so halt selber, teilweise aber auch aus der Arbeit, dann dreht halt jeder so sein eigenes Spiel, aber dann kommt es gar nicht in diese gegenseitige Enabling, weil jeder kocht so sein eigenes Süppchen, weil dann hat er wenigstens seine Ruhe, ne, dann kommt man sich nicht ins Gehege, dann knallt man nicht aufeinander, aber man bleibt halt immer so auf seinem Level so stehen.
Ja, und deswegen sage ich ja auch mal, jeder Vorwurf, der da ist, ich kreiere auch schon mal wieder einen Vorwurf, aber das Thema ist, dass du es, dass man es sofort klärt, ne? Weil wenn
wie macht ihr das praktisch? Das war ja auch das, was du angeschnitten hattest, eben so dieses die neuen Vorwürfe, die man immer in seinen Rucksack packt. Also räumt ihr einmal in der Woche den Rucksack aus oder machst du das so on the fly oder wie läuft das bei euch?
On the fly, direkt wird das dann angesprochen.
Okay. Zum Beispiel?
Ja, wenn mir irgendwas nicht gefällt, was ich jetzt so mache gerne hätte oder was dann spreche ich das sofort an. Also, also wir haben jetzt auch gar nicht, ich habe jetzt auch keinen aktuellen Vorwurf, ich kann jetzt gar nicht sagen, weil wir auch ganz anders nochmal aufgestellt sind. Wir haben ja, es geht ja nicht nur, also wenn du einen Vorwurf hast, dann hast ja für dich irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Und das heißt, dann muss man ja ins Gespräch kommen, um herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich, was man sich wünscht, ne? Und was hat der andere nicht gemacht? War es überhaupt wirklich vorher so konkret benannt? Oder war es nur eine unausgesprochene Erwartung? Oder wurde da irgendwas reininterpretiert aus dem Ego-Bewusstsein? Oh, der hat mich jetzt wieder nicht gesehen, weil er jetzt die Strümpfe da auch drauf Ding, ne? Nimmt es persönlich, ne? Das alles muss ja ausgeräumt werden. Mhm. Und sobald ich einen Vorwurf kreiere, verrückt ja automatisch mein Mindset über den anderen. Du denkst ja nicht, der hat jetzt die Strümpfe oder den Klodeckel wieder nicht runtergemacht, Komma, der potente Held, denkst du ja nicht. Ne? Sondern da kommt ja wieder das alte Muster, der Idiot.
Ja.
Genau, und darüber muss man ja wachsen. Und das ist ja nicht die Wahrheit, sondern das ist ja wieder auch nur ein altes Mindset, was eben wieder zu Distanz führt. So, und das
Distanz gilt, und halt auch diesem, dass man wieder alleine ist, ne? Dass man halt nicht, warum hat man ja eine Partnerschaft, weil man will ja diese Beziehungserfahrung gemeinsam machen möchte und man möchte idealerweise auch ja ein sicheres Heim haben, wo man mal beide lassen einfach die Rüstung fallen, ne? Die Schutzmechanismen, sondern können einfach da sein und auch füreinander da sein, ne? Also, und sich gegenseitig auch mal halten. Aber das kann ich natürlich nicht, wenn beide noch zu Hause genauso am Kämpfen sind, wie es draußen sind. Weil dann ist ja jeder in seiner Rüstung dick eingepackt, aber halt alleine.
Genau, ja, und dann gilt es eben, das wirklich wertungsfrei anzusprechen, auch zu sagen. Also was ich meinen Klienten auch immer sage, ist, dass sie dann in der Situation den Vorwurf einmal aussprechen und dann sagen auch, das ist nicht die Wahrheit.
Also direkt nach Motto, dran. Mich nervt, dass du wie immer nicht den Müll rausgetragen hast, aber das ist nicht die Wahrheit.
Ganz genau.
Ah, cool.
Wie immer ist schon mal ist wieder eine Generalisierung, ist schon mal nicht die Wahrheit, wenn ich das überprüfen würde. Er hat garantiert vorher auch schon mal den Müll ausgesprochen.
Ja.
Aber dann auch zu gucken, was liegt denn eigentlich dahinter, dass sie nicht von ihm bekommt, was sie möchte. Mhm. Was wirkt denn bei ihm Also was kriegt er nicht von ihr? Und deswegen ist es so. Und ja, das wird dann schnell in so einen Vorwurf verpackt. So, und dann ist es, das ist eben nicht die Wahrheit. Mhm. Und manchmal werden auch die Fakten zu eigenen Gunsten verdreht oder ja, es wird noch was dazu gedichtet oder sonst was. Ne? Also da wirklich auf die Fakten gucken und dann zu gucken, ja, wenn man das wirklich geklärt hat, also auch dann so eine, dem anderen auch zuhören, warum er das eigentlich nicht gemacht hat. Was ist denn beim anderen? Also sich in die Schuhe des anderen zu stellen auch. Ja. Und zu gucken, ja, warum hat er denn jetzt, ist er denn jetzt zu spät gekommen oder so, ne? Was war denn eigentlich? Was war ihm denn da wichtig? Auch da eine Empathie für zu haben, ne? Also wirklich empathisch miteinander sein. Und dann bekommst du auch ein ganz neues Verständnis. Und daraus, wenn man das alles geklärt hat, dann kann man eine ganz neue Bedingung daraus einbauen.
Was ist eine Bedingung?
Ja, eine Bedingung, wie handhaben wir das denn jetzt? Wenn du jetzt nicht zu pünktlich sein kannst, hör mal, was würde denn für dich funktionieren? Und wie können wir das jetzt so, dass es für beide passt? Ja. Also eine neue Lösung zu finden und nicht ein Kompromiss, niemals ein Kompromiss. Ich bin nicht für Kompromisse, weil dann trifft man sich nur auf einem kleineren Level und da ist keiner zufrieden. Für mich ist immer eine Win-Win-Lösung, wirklich was Neues zu erschaffen. Das kann man zu einer Bedingung vereinbaren. Mein Mann und ich, wir haben eine ganze Liste von Bedingungen, die wir uns aufgeschrieben haben. Die verändern sich auch schon mal, je nachdem. Sind die Kinder aus dem Haus? Gibt's neue Bedingungen? Ja. Kommen die Enkel jetzt? Gibt's wieder neue Bedingungen? Gibt's irgendwie eine Arbeitszeitenänderung oder so? Also das muss man ja alles damit vereinbaren. Und natürlich gibt's auch grundsätzliche Bedingungen, die ja mit vereinbart. Und ja, damit haben wir eine Richtlinie. Und das haben die meisten Paare nicht. Mhm. Wir haben keine einzige. Die wissen alle irgendwie, das will ich, aber irgendwie wissen sie eigentlich nicht, wo sie hinwollen zusammen.
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Ne? Das eine ist, das hatte ich auch schon mal in der Arbeit, das kam auch ein Mann zu mir und meinte, ja, wir leben so nebeneinander her, wir sind so, ist wie so eine WG, ne? WG mit manchmal Benefits. Da hat dann auch das gemeinsame, die Absicht oder die Vision gefehlt. So, ich so, okay, jetzt, also, ihr habt eure Jobs, ihr habt euer Haus, ihr habt eure Kinder, wo, aber also gesellschaftlich check, 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 aber wo wollt ihr denn hin? Ne? Und dann so, ja, keine Ahnung. Und ich so, ja, gut, aber wenn ihr keine Ahnung habt, dann könnt ihr daraus natürlich auch keine Erlebnisse, Projekte kreieren, wo, und dann lebt ihr halt einfach jetzt so vor euch hin. Ne? Ja. Das ist das eine. Und das andere ist halt, wie du es gerade gesagt hast, ne, dass man, wenn ich weiß, wo ich hin will, um dann zu sagen, okay, was ist dir dabei wichtig? Und was ist mir dabei wichtig? Und meistens ist dann der eine ein bisschen flotter unterwegs und dafür ein bisschen ungenauer, dafür ist der andere ein bisschen langsamer, ein bisschen, in Anführungsstrichen, pedantischer, also ein bisschen genauer. Ne? Und das sind ja dann die üblichen Reibungspunkte. Ne? Du bist immer so langsam, bei dir dauert es immer so ewig, ne? Und du machst immer so huschi-huschi und machst es nicht zu Ende, ne? um dann da dann anzukommen, wie du es gerade sagst.
Ja, also eine Vision ist auch immer wichtig. Ansonsten dümpeln die Paare im Hafen der Ehe oder im Hafen der Partnerschaft vor sich hin. Ne? Hört sich ja schon sehr romantisch an, so im Hafen der Ehe oder Partnerschaft zu sein. Ne? Aber man takelt halt ab. Und das, was ich meinen Klientenpaaren immer, also was ich mit denen auch erarbeite, ist wirklich eine gemeinsame Vision. Da denken manche, oh Gott, was ist eine Vision? Da muss ich ja so viele Sachen an. Nein, es reicht ja schon, einfach eine Vision zu haben. Was will ich, wo will ich mal so grob hin? Also als Paar, was wollen wir verwirklichen? Was ist, wenn die Kinder im Haus sind, dann machen wir noch Familie? Und wie soll denn die Qualität in der Familie sein? Das ist ja auch schon mal eine Vision. Ne? Oder was machen wir danach? Oder was wollen wir beruflich? Oder wie wollen wir reisen? Oder was ist das Größte, was wir uns noch gerne ermöglichen wollen?
Und das ist gerade ein super wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, aus meiner Sicht, dass es bei mir mittlerweile gar nicht mehr so darum geht, wo will ich eigentlich noch hin, räumlich oder urlaubsmäßig oder auch im Business, sondern dass es vielmehr darum geht, in welcher Qualität erleben wir heute alle den Tag. Früher habe ich wirklich diesen Fehler gemacht, klassisch BWL studiert und sowas und mein Leben am Anfang des Jahres war über eine Excel-Liste irgendwie geplant mit irgendwelchen, was ich aus finanziellen oder sonstigen Meilensteinen oder einer Bucketlist und sowas und aber bin halt einfach so durch den Tag immer gejettet. In einer meistens angestrengten, oft genervten oder frustrierten Energie, gerade auch wenn man dann noch kleine Kinder hat und die nicht so schnell können, wie man will, und da ist man sowieso noch irgendwie genervt, und oder dann hat man mal eine künstliche Pause, wie ich bin mit meinem Kind auf dem Spielplatz, halte die aber gar nicht aus und muss die ganze Zeit in mein Telefon gucken, damit wenigstens irgendwas passiert, ne, um einfach diese mentalen Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Ja. Um jetzt aber festzustellen, also bei uns hat das halt so überhaupt nicht funktioniert. Deswegen haben wir uns ja vor 5 Jahren überhaupt, ne, weil uns ging es ähnlich wie bei dir, also auch mit Coaching und mit Beziehungsarbeit, und das ist für mich auch Arbeit, aber ich mache sie gerne, beschäftigt, weil wir einfach festgestellt haben, theoretisch ist im Außen alles da, nur die Qualität, es ist genervt, wir sind voneinander genervt, wir sind frustriert, wir sind alleine und wir sind auch ein schlechtes Vorbild für die Kinder, ne? Also ich weiß noch, wir haben so ein Holz. Herz, ne? Und immer wenn wir uns hart gestritten haben, ist so unsere zweite Tochter immer mit diesem Herz zu uns gekommen, und das hat mir dann immer so das Herz gebrochen, dass mein Kind mir schon so einen Gegenstand in die Hand geben muss, so nach Motto, also irgendwann kam auch mal, wieso scheidet ihr euch nicht, ihr streitet euch hier so, ja genau,
Eltern.
Genau, und deswegen ist jetzt so, ich habe immer noch Ziele und Träume und weiß, wo ich irgendwie, dass es noch verschiedene Dinge zu erleben gibt. Aber das Wichtigste ist für mich immer so ein bisschen wie, heute stehe ich um 6 Uhr auf und ich gehe heute Abend um 10, halb 11, 11 ins Bett, und jetzt bin ich gerade hier, jetzt bin ich gerade zu Hause, jetzt mache ich gerade die Brotdosen, und wenn dann schon die Kinder anfangen, so die üblichen Geschwisterstreits, wo dann erst streiten die Kinder sich, dann sagt einer von uns was, dann findet der andere es doof, wie er mit den Kindern geredet hat, dann streiten wir Eltern uns und die Kinder, weißt du so, dass ich schon von vornherein wirklich immer sage, so, okay, erstmal durchatmen, so, und versuche immer so die kleinen Funken immer so, was so auszupusten, um einfach so zu gucken, ey, wir haben gerade die Kinder gut zur Schule begleitet, ne? So, und jetzt haben wir unseren Kaffee getrunken und da haben wir uns auch nicht gekloppt, und weißt du, weil diese Qualität ist, unser Leben ist ja eine Aneinanderreihung einfach von einzelnen Tagen. Und das kommt, finde ich, so in dieser ganzen Bucketlist, Visionszielerreichung, was will ich noch erleben? Ne? So, das ist so mi. Anstatt, wie wollen wir den Tag heute erleben?
Ja, was ist Ausdruck meines Erfolges und was ist Ausdruck meiner Erfüllung? Ja. Und jeder hat da eine andere Vorstellung drüber. Ne? Für den einen, der will noch irgendwie Leader von 50.000 Teilnehmern sein und Teilnehmerinnen und irgendwas bewirken und dafür gehen. Und die anderen, ich zum Beispiel, also wir haben, Georg und ich haben eine super Qualität, auch mit unseren Kindern. Und jetzt gut, die sind jetzt alle nicht mehr aus dem Haus, aber wir haben einfach, ja, das ist so, das ist schon das Normal bei uns, ne? Die super Qualität. Mhm. Und, aber da bin ich so dankbar für jeden Tag, ne? Und es muss auch gar nicht großartig was sein oder sonst, einfach nur erfüllt im Sein sein, ja. und mit dem, was du hast. Und ja, Dankbarkeit ist ja auch immer ein wichtiges, wichtiges Tool oder Qualität, die man im Alltag etablieren kann. Vor allen Dingen, wenn es auch um die Auflösung der Vorwürfe geht, auch zu gucken, wofür bin ich dem anderen eigentlich dankbar, auch das mal anzuschauen, wieder die Brücke zu den Vorwürfen zu bekommen.
Ja.
Genau.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch so, wenn man nicht diesen Pfad schon so gefunden hat oder diese Arbeit gemacht hat, manchmal kaum vorstellbar, ist es ja irgendwie spannend, dass, wie schnell gucke ich gerade, wenn ich, für mich ist das immer diese Vorwurfsbrille, ne? Und also, und wenn ich erst die Brille schon halb auf habe und dann kommt die erste Bestätigung, habe ich bei mir immer das Gefühl, oder so, also dann wird die Brille noch schneller, noch schärfer auf, wann kommt denn das nächste, ne? Also die verstärkt sich dann auch. Also, dass man wirklich dann auch mal, ah ja, stimmt, guck mal, da ist es wieder und da ist es wieder und ich habe ja doch recht und mit den, ne? Und ist man dann wirklich schon so schnell wie möglich wieder sagt, so, hey, brauche ich nicht mehr diese Brille, um dann auch wirklich in diese Erfahrung und in dieses Leben zu kommen, was man sich sonst so gar nicht vorstellen kann, weil man so gewohnt ist, auch immer auf das zu gucken, was auch nicht da ist. Ja, also auf immer das, was fehlt oder das, was nicht funktioniert. Also ich weiß noch, jetzt am letzte Woche Donnerstag, da ist meine Große, da haben wir einen Anruf aus der Schule gekriegt, da hat die geheult und die war irgendwie von kennst du diese Drehscheiben in den Schulen? Da ist sie halt irgendwie runtergefallen, aufs Genick, auf die Kante, dann noch einen Purzelbaum runtergemacht und die lag da im Sanitätsraum und hatte halt Nackenschmerzen, konnte den Kopf nicht drehen und ich hatte halt echt, wusste nicht, ob was mit den Wirbeln ist oder nicht. Und dann sind wir auch mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus und sowas und da haben dann schon vier Ärzte auf sie gewartet und dann, und ich stand in diesem Moment aber nur so voll in dieser Dankbarkeit, ich so, danke, dass innerhalb von 20 Minuten mein Kind von, ich rufe den Krankenwagen, im Krankenhaus ist, dass die gerade eine super gute Versorgung kriegt. So, der, zum Glück war da noch nichts, aber einfach so diesen, auch wieder eine Brille aufzusetzen, bewusst, wofür kann ich jetzt gerade dankbar sein? In wie viel Ländern auf der Welt haben wir nicht dieses Gesundheitssystem. Alle schimpfen ja immer so gerne auf unser System. Besser geht immer, klar. Und ich glaube, das ist wirklich eine Wahl.
Super gemeistert, ne? Also die Situation. Und das gelingt dir nur, wenn du wirklich im Vertrauen und in Dankbarkeit bist für das und in der Bewusstheit bist für Dinge, die da sind, ne? Also wenn jemand, also das war ja sehr verantwortungsvoll gehandelt auch. Und nicht darauf einfach nur reagiert und in Emotionen, oh Gott, und sich ausgemalt, was jetzt alles sein könnte und wie kommt man, ne, so sich dann auf den Opferstandpunkt zu stellen, sondern wirklich aktiv zu handeln und in die Verantwortung zu kommen. Und das ist ja mega, ja. Und dann auch noch in der Qualität.
Und genau, ich glaube, was ich versuche immer meinen Klienten mitzugeben, dass eins der wichtigsten Erkenntnisse für mich ist immer so ein bisschen, wer willst du sein? Welche Identität willst du verkörpern? Ja. Also will ich der emotionale Fünfjährige sein, der irgendwie guckt, ich habe zu wenig und ihr anderen seid alle schuld und da. Oder will ich halt der Fels in der Brandung sein, der so dieses when the shit hits the fan, der halt ruhig wird und wirklich mal guckt, was ist Interpretation, wie schlecht ist es denn jetzt gerade, was würde jetzt jemanden, der klar ist, tun, und weil ich glaube, also mir hilft das immer in so Situationen, wenn dann um mich rum gerade total die Party ist, immer zu sagen, okay, Moment, was würde jetzt so mein super Vorbildheld jetzt idealerweise tun, weil daran kann ich mich total festhalten, dass ich eben, weil Superhelden gibt es ja nur dann, wenn es auch super Chaos gibt oder super Herausforderungen. Ne? Und wirklich dann zu sagen, das sind die Situationen, genau deswegen bin ich jetzt gerade hier, wo ich bin und genau das ist jetzt mein Job. Und deswegen finde ich eben auch immer diese Identitätsfrage, wer bin ich und wer will ich sein und wofür entscheide ich mich und wofür nicht, hilft mir. Und das gebe ich auch mal ganz gerne weiter so als zusätzlichen Punkt. Auch bei diesem Thema Vorwürfe dann wieder, ne? Weil wirklich, will ich jetzt derjenige sein, der daran festhält, oder sage ich, es fühlt sich manchmal gut an, Vorwürfe zu haben, weil dann bin ich nicht schuld, dann sind es ja die anderen. Aber das will ich nicht sein.
Nicht hin. Also du kriegst es ja dann auch nicht gelöst. Und nochmal zu diesem Selbstbild, ne? Und das Selbstbild, wenn man ein negatives Selbstbild über sich hat, also ich bin nicht gut genug oder nicht liebenswert oder zu dumm, zu klein oder was auch sonst. Dann wirken, dann stehen dahinter auch immer Vorwürfe.
Inwiefern?
Weil du dann Vorwürfe an jemand anders hast, wo du in der Situation, mit denen du da warst, wo du das geschlussfolgert hast.
Kannst du es mal praktischer machen? Ich brauche mal ein Beispiel.
Ja. Also, wenn du jetzt denkst, ich bin nicht liebenswert oder so, ne? Genau, das hast du ja irgendwo, das ist ja nicht die Wahrheit. Das ist ja nur eine Geschichte, die man sich erzählt aufgrund einer Erfahrung, die ich in der Vergangenheit, meistens im Kindesalter zwischen 3 und 12 Jahren, sage ich mal, eigentlich noch eher früher, ich sage mal 3 und 7 Jahre, gemacht habe. Ja. Und dann gab es eine Situation, weiß ich, du hast, der Vater hat euch verlassen. Oder so, ne? Und die Kinder sind ja immer so, damit sie die Situation verstehen können oder irgendwie sich schlüssig machen können, beziehen das ja ganz schnell auf sich. Das hat was mit mir zu tun. Ne? Mhm. Also bin ich nicht, also irgendwie, ja, wenn das hier so ist, dann bin ich ja irgendwie nicht liebenswert oder so, ne? Und der Break für das Kind ist ja das, jetzt mal an dem Beispiel mit dem Vater, dass er gegangen ist einfach so. Das Kind weiß nicht, ob das überhaupt vereinbart war. Also für das Kind war es einfach das größte, also der größte Break, dass der Vater gegangen ist. Ich meine, ich kenne das ja auch, mein Vater ist ja auch gegangen. Ich kenne ja auch diesen Break. Ne? Und und das Kind denkt dann, ja, das hat was mit mir zu tun, damit es die Situation irgendwie verstehen kann. Mhm. So, was aber bleibt, ist der Vorwurf, dass der Vater gegangen ist. Mhm. Der wird mit verankert. Und dann ist ja der Verstand nicht, der unterscheidet ja dann nicht mehr zwischen Vater oder Bruder oder Mann oder sonst was, sondern das ist Mann gleich Vater gleich Bruder gleich Mann gleich Mann gleich Mann. Und dann damit verfestigst du dann auch den quasi den die innerste Überzeugung über das andere Geschlecht oder das gleiche Geschlecht.
Oder über einen selber, weil da haben wir ja gerade gestartet, ne? Also dieses,
ja, genau. Ja, und einmal, dass du über dich selbst, dein eigenes Selbstbild, aber auch gleichzeitig das andere, über das andere. Also du machst ja mehrere Schlussfolgerungen gleichzeitig. Du musst das ja irgendwie auch dir schlüssig machen und eine Rechtfertigung finden irgendwie. Ja, du hast einmal das Selbstbild, ne? Ich bin nicht liebenswert, und dann wirst du natürlich, wenn du dann erwachsen wirst und jetzt immer wieder, kommst du in die erste Partnerschaft, ne? Hast aber immer im Hinterkopf, ich bin nicht liebenswert. Und dann findest du den Partner oder die Partnerin, wo du alles in die Waagschale geworfen hast und gedacht hast, ja, er oder sie ist es, ne? Und der lässt sich oder sie lässt sich dann auf dich ein. Und dann denkst, dann kommt dann irgendwo aus dem Unterbewusstsein, ja, irgendwie kann das ja nicht sein, wenn ich doch eigentlich nicht liebenswert bin, wieso kann der kann mich doch dann gar nicht lieben. Dann kann doch mit dem auch irgendwas nicht stimmen.
Ah, ja.
Weißt du, dann fällt der auf mich Mogelpackung rein.
Ja.
Und so wirkt das. Und dann denkst du, es gibt ja ganz viele, die dann auch Partnerschaften immer wieder die Partner wechseln.
Ja.
Ja, und so wirkt das dann. Du denkst, ach, wieso kriege ich denn keine Beziehung hin? Ja, weil das wirkt. Und das ist dir nicht bewusst. Aber es denkt, fühlt und handelt aus jeder Zelle deines Körpers.
Ist da so eine tägliche Praxis, die man für sich selber machen kann, um einfach da mehr sich selber anzuerkennen und sich selber lieb zu haben oder auch die Welt oder den anderen? Also irgendwie so ein, weil das eine ist ja immer so eine Coaching-Session, um das mal zu erkennen. So, das ist ja so das eine, oder so eine Begleitung dann auch. Ich weiß nicht, wie machst du das?
Ich mache dann extra Prozess für.
Wenn die Paare dann wieder bei dir aber dann raus sind, haben die dann irgendwie so ein kleines Toolkit oder eine kleine Selbsthilfekoffer, wo die sagen, wenn sie wieder da reinfallen, oder einmal in der Woche macht ihr halt, also was ich meinen Paaren immer gerne mitgebe, ist, dass die so gerne mal, wenn die ihre Datesabende haben, wo sie idealerweise ja so zwei in der Woche mal haben, hatte ich auch mal so ein Klientenpärchen, die meinten, ja, so einmal im Monat, das kriegen wir hin. Wo ich dachte, 12 im Jahr, das ist so, kann man machen. Und wo ich dann zum Beispiel denen die Frage stelle oder mitgebe, dieses sich gegenseitig fragen, wie geht's dir mit mir? Und dann einfach mal zuhören. So einfach nur, dass der andere einfach mal, ohne das Rechtfertigung, aber dass er es einfach mal ausspeichern kann und dass man einfach mal ein Feedback kriegt, wofür wird man anerkannt und wofür, was sind halt Sachen, wo man sagt, oh, beim nächsten Mal so hätte ich mir vielleicht das gewünscht, oder, und das sind für mich dann so kleine Tools. Und die Frage ist, hast du da so ein Tool, wo man auch so ein bisschen manchmal so in so eine Art Selbstcoaching-Prozess vielleicht gehen könnte, einfach um so ein bisschen den eigenen Rucksack sich ein bisschen leichter zu machen?
Ich habe da ganz viele Tools für. Also bei mir kommt mal ganz viele Aufgaben, Übungen und Aufgaben mit, die du, also erstmal, wenn du durch den Prozess gegangen bist, dann gilt es auch, ne, so Zettelchen zu schreiben. Wirklich, also erstmal ist es ja so, wenn du weißt, dass ich bin nicht liebenswert, eigentlich nur eine Geschichte ist. Und du auch einen Gewinn da drin hast, dir diese Geschichte zu erzählen, dir dieser Gewinn klar geworden ist, aber auch der Preis, was es dich kostet, dann bist du anders schon mal in einem anderen Bewusstsein darüber. Das heißt, egal was ist, du wirst in manchen Situationen sofort merken, ach, da ist er wieder. Da kommt er wieder um der Ecke, mein ich bin nicht liebenswert Satz oder ich bin nicht gut genug. Ne? Ja. Da kommst du. So, und wenn das so ist, dann kann man eben, also ich mache das täglich, meine Klientenpaare bekommen täglich eine Aufgabe, ins Gespräch zu kommen miteinander, 15 Minuten. Wenn man das nicht hinkriegt, ist das Commitment für Partnerschaften nicht groß genug, sage ich immer.
Ja.
Also und da gilt es auch wirklich immer gegenseitig das anzusprechen oder also zu reflektieren selber, auch zu sagen, wofür bin ich dankbar und was ist mir heute, also auch so Erkenntnis, also auch so ein Journal führen ist auch wichtig, ne? Mhm. Oder eben auch sich gegenüberstellen und zu sagen, ich liebe mich, ne? Mich, ich liebe mich.
Ja.
Und der andere sagt so lange, nee, nochmal, 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 bis es wirklich ankommt.
Ja.
Also da ist ja auch sowas und also da gibt's ganz viele Sachen zu. Aber wenn du das Hauptkernthema einmal geklärt hast, wann du in dieses Ich bin nicht liebenswert oder nicht gut genug eingestiegen bist, so grundsätzlich, und wozu du damals dahin eingestiegen bist, dann ist es schon, also da braucht es schon ein Commitment, dass man wirklich da ab, oder, aber das siehst du ja dann an den Ergebnissen. Ne? Hast du deine gewünschten Ergebnisse oder hast du sie nicht? Wenn du sie nicht hast, dann hast du die Nähe zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin, die du dir wünschst oder nicht?
Ja.
Weil in dem Ich bin nicht liebenswert wirst du niemals wirklich eine Erfahrung davon machen, dich wirklich geliebt zu fühlen.
Mhm.
Auf der anderen Seite kann man die Liebe des Partners auch nicht fühlen. Also du kannst nur selber lieben und dein Gefühl der Liebe lieben. Aber wenn du schon damit ein Thema hast, also das ist wirklich eine Arbeit, die braucht 5 Jahre und mehr.
Aber so lange arbeitest du nicht mit deinem Partner? 5 Jahre oder mehr?
Nein, nee, aber das ist ja, da müssen die Paare dann selber. Da, ich muss ja auch nicht dran arbeiten. Das ist ja, ich habe ja alles bewusst gemacht dann. Und sie haben ja einen Toolkasten und Übungskasten und Aufgabenkasten, wo sie immer wieder drauf zugreifen können.
Ja.
Oder mal, dann kann man ja auch einfach mal noch mal ein kurzes Coaching-Gespräch oder so machen. Ne?
Ja.
Das einfach zum Refreshen oder so.
Ja.
Ich meine, wir sind ja nie fertig. Ist ja nicht so, dass mein Mann und ich, wir haben ja auch Themen, wo wir
Ja, oder manchmal kriegt man ja auch vom Leben einfach nochmal eine neue Aufgabe, die dann neu ist und die dann auch erstmal überwältigend ist, wo man auch dann gucken darf, oh, jetzt fahren wir gerade wieder in die alten Muster vielleicht rein.
Ich bin doch nicht gut genug.
Ja,
ja ganz genau.
So was in die Richtung, ja.
Ja.
Spannend, aber hört sich irgendwie Was ich halt irgendwie einfach schön finde, auch gerade wie du es beschreibst, ist A, dass halt so viel möglich ist, B, dass es auch, jedenfalls kommt es mir so an, dass es jeder kann, in dem Moment, wo er halt bereit ist, dieses Commitment einzugehen, dass er auch wirklich sagt, ich gehe für mich los, für mein Erleben, weil wir sind halt einmal hier und können, wollen wir das halt einfach mit den alten Programmen unbewusst oder wollen wir das halt bewusst und für Wachstum und dann auch für mehr Nähe und das eben auch für die Familie, ne, dass das halt auch möglich ist und dass es halt auch wirklich erfüllend sein kann. Das ist halt das, was ich so meinte, so dieses, dann geht es gar nicht mehr darum, wo will ich überhaupt noch hin? Habe ich jetzt irgendwie alle 195 Länder oder Stempel in meinem Pass drin? Weißt du, es geht gar nicht mehr um dieses äußere Erreichen vornehmlich, sondern auch vielmehr so in dieses, wie war der Tag heute? Und war es ein guter Museumstag, den ich mir gerne so ins Album klebe? Ich denke halt auch immer so, jetzt jedenfalls bei uns so, ne, der Kleine ist jetzt 3, jeder Tag, den wir ihm jetzt so schenken, das ist seine Kindheit. Das ist das, was er mitnimmt.
Ja, genau. Und da ist halt die Frage an jeden Menschen, welches mental-emotionale Erbe oder welches geistige Erbe möchte ich meinen Kindern hinterlassen? Also nicht ne, das Finanzielle oder so, das ist alles, sondern wirklich welches geistige Erbe und nicht nur meinen Kindern, sondern meinem Umfeld.
Ja.
Und wenn wir da uns bewusst drüber werden, ja, dann können wir so viel bewirken, schon im kleinen Kreise im Prinzip. Ja, und im Prinzip bräuchte es keinen Krieg mehr geben. Ich denke mal, wenn wir wirklich Geschlechterfrieden, das ist ja meine Absicht, ne? Also wirklich diesen Geschlechterfrieden haben. Der dem meisten, ich habe keinen Krieg mit dem mit anderen Geschlecht. Nein, aber ich fand das so super, was du am Anfang gesagt hast, dass du dir das nicht vorstellen konntest, dass du einen Vorwurf oder an Frauen haben könntest, ne? Aber das ist so, ne? Du denkst echt, nö. Was erzählen die denn da? Aber an den Ergebnissen siehst du es ja.
Ja, genau, aber deswegen braucht man halt auch mal jemanden, der extern drauf guckt und der mal sagt, Moment, da bist du drüber gehuscht, weil so der Verstand mit einem selber ja so blinde Kuh spielt, weißt du, so man selber ist so zu und der immer so, hier bin ich, so, nee, da bin ich und man rennt die ganze Zeit blind da in seinem Kopf rum und checkt es halt nicht.
Ja, und da gilt es eben immer auch dran zu bleiben und da kann man sich ja als Mann und Frau jeweils, ich meine, das gilt ja übrigens, das mit dem Geschlechterfrieden gilt genauso gut für homosexuelle Paare, weil auch sie haben ja auch Themen mit dem jeweils anderen Geschlecht und müssen mit beiden vollständig sein.
Ja.
Sonst würde das diese, diese Beziehung auch nicht funktionieren.
Ja, und ich glaube, die, was ich halt auch mir so zentral finde, ist das, was du sagst, also zwei Punkte dazu, dieses Frieden haben, ne, und weniger Krieg oder kein Krieg mehr. Also auf der einen Seite denke ich, wenn wir als Eltern es schaffen, eben, dass die Kindheitsmuseumstage unserer Kinder, wenn die halt in einer gesunden Wir-Bildung stattfinden, ne, wenn die halt wirklich uns als Vorbild nehmen können, wir sind nicht perfekt, manchmal ist man noch emotional oder man ist immer noch am Streiten oder rastet vielleicht auch immer aus, aber erkennt das auch und erklärt das auch oder entschuldigt sich auch wieder und ist sich dessen bewusst. Dann wachsen unsere Kinder ja ganz anders auf, viel runder und sind dann auch viel klarer für sich, viel mehr so rechte Gehirnhälfte, so intuitiv. Und wenn dann von außen was Komisches kommt, ne, politisch oder Konsumverhalten oder sowas, ne, oder wenn es dann irgendwie um Gier geht, dass sie halt selber viel zentrierter sind und viel mehr sagen so, ich habe das gehört, aber es fühlt sich gerade überhaupt nicht natürlich stimmig nach meinen Werten an. Und die sind dann viel klarer für sich im Leben und sind dann nicht so der Spielball von Marketing oder irgendwelchen Propaganda, politischen Whatever-Geschichten. Also das so auf der einen Seite, ne, dass man halt so sagt, dass die Kinder einfach, dass wir in einer anderen Gesellschaft dann leben. Und auf der anderen Seite denke ich, und dann reicht es ja auch, wenn jeder von uns sich um die 5 Menschen kümmert, die ihm am nächsten sind, dann ist ja jedem geholfen. Weil wenn jeder sich um 5 Menschen um sich rum kümmert, dann ist ja jeder im Boot. Ne, dann, und das ist dann auch so gesellschaftlich schön.
Das heißt aber noch nicht, dass die Kinder auch das Erbe annehmen, was man ihnen zur Verfügung stellt. Ne? Ne? Also da, dass sie da auch die freie Wahl haben, auch wieder Neues. Aber vielleicht gibt's ja auch was ganz Neues wieder, ne? Was ja noch. Aber für mich, also für uns, für Georg und mich war immer wichtig, dass unsere Kinder erkennen, dass sie die Gestalter und die Urheber ihres Lebens sind. Mhm. Kein anderer ist verantwortlich für ihr Leben. Und das war für den einen oder anderen auch schon mal, weiß ich noch, die Situation, als unser Sohn Führerschein, unser Jüngster, den Führerschein gemacht hat, ne? Und dann ist er 3-mal durch die Prüfung gefallen, ne? Und immer wieder war es der andere.
Ja.
Der Prüfer, die Ampel war doof, der Diss war doof oder so. Und da habe ich gesagt, nee, das stimmt nicht. Wieso willst du 3-mal durch die Prüfung fallen? Ne? Mhm. Und was da hochkam, war ein fetter Vorwurf an seinen Vater. Ach krass, ne? Ganz genau. Und das war, weil der hatte das nämlich finanziert, den Führerschein. Und da der einen Vorwurf hat, durfte sein Vater nicht mit ihm gewinnen. Das heißt, er musste ihm, ne, das war so ein richtig so irgendwie... So, okay. Also nicht bewusst, ne? Also nicht das, aber das hat gewirkt und das war so, so spannend zu sehen, ne? Und auch wie er dann die Erkenntnis hatte, ne? Also das, und das war so befreiend. Und dann hat er hinterher mit seinem Vater gesprochen, hat sich da das anerkannt, hat sich entschuldigt und ja, und zack, hat er einen Führerschein geschafft und hat auch dann, also, noch Geld zurückgezahlt und so. Also das fand ich, weißt du, und das meine ich mit, dass sie wirklich merken, sie sind die Urheber und Gestalter ihres Lebens und kein anderer.
Ja, und das ist so ein perfektes Beispiel für, wofür Krisen gut sind. Also ich kenne das ja von mir, ich weiß ja nicht, wie es so anderen Menschen geht, die auch vielleicht zuhören, die sagen, ach, am liebsten will ich so ein entspanntes Leben haben, wo alles easy ist und sowas. Und ich habe für mich halt herausgefunden, dass ich brauche halt die Krisen, weil die mir halt immer wieder aufzeigen, wo ich halt noch hänge, weswegen mein Leben eben noch so ruckelig ist, wie es ist. Weil es ist erst durch diese Krise, durch dieses 3-mal Durchfallen, ne, der hätte ja jetzt ja auch sagen können, ja, dann fahre ich Bus. Also so. Ne, der hätte ja auch sagen können, das mache ich nicht mehr. Aber oder von vornherein. Aber dann wäre er ja nie an diesen Vorwurf gekommen und dann hätte der ja an einer anderen Stelle weitergewirkt. Und
ja,
das erlebe ich schon noch heute. Dass viele Menschen einfach so, und ich auch, immer so, boah, warum ist das Leben so anstrengend, warum ist es nicht so einfach, dass man das allein schon so ein kleiner Vorwurf auch ans Leben ist, der aber dann dazu führt, dass ich nicht in die Weiterentwicklung komme, weil ich ja schon allein schon gar keinen Bock auf die Krise habe, anstatt zu sagen, Krise, spannend.
Ja, und dann, ja, es kommt immer drauf an, auch was du über Krise denkst, ne? Also die Interpretation, ist die positiv oder negativ, ne? Also ich nenne es ja immer, Probleme sind ja immer vor dich gestellte Aufgaben, ne? Die es zu lösen gilt.
Ja.
oder Herausforderung, kann man ja auch sagen. Einfach, das brauchst du ja im Leben, ne? Du brauchst ja diese, sonst, du wirst ja sonst immer kleiner, immer weniger.
Ja.
Und irgendwann liegst du nur noch am Sofa und bist resigniert oder depressiv. Und das ist ja, dafür ist ja Leben nicht gedacht. Leben ist ja dafür gedacht, dass man sich weiterentwickelt. Und weiterentwickeln kannst du dich nur durch Konflikte, durch Krisen, in Anführungsstrichen, Herausforderungen, Probleme, Aufgaben, die es zu lösen gilt. Und wenn man da ein positives Mindset zu hat, dann wirst du auch ganz anders antworten können, also in Verantwortung sein mit den Situationen. Aber wenn ich denke, und das haben ja auch so viele, diesen Vorwurf, das Leben ist mir was schuldig. Ne? Mhm. Und ja, dann bist du nur, hältst nur die Hände auf. Du willst versorgen, dann hast diesen Versorgungsanspruch und denkst, andere sollen dir liefern. Und das funktioniert auch nicht. Deshalb für mich war das Wichtigste, dass unsere Kinder wirklich mitbekommen, wie sind die Gestalter ihres Lebens. Ob sie Leid wählen oder Erfüllung wählen, das ist ihre freie Wahl. Ne? Ne? Man kann es ja beides zu wählen. Aber dass sie wirklich, dass sie nicht in Schuldzuweisungen leben, ne? Mir geht's schlecht und du bist schuld, sondern wirklich, okay, diese Situation ist für mich unangenehm oder so, wie kann ich das lösen?
In welchem Alter habt ihr angefangen, mit euren Kindern das zu leben und wie konkret, ich weiß nicht, ob das bei euch mal ein Fall war, aber bist du dann da dran gegangen, dass du gesagt hast, du wählst gerade Leid, du weist gerade Schuld zu und damit kreierst du gerade das, was du hast. Hast du da Lust drauf oder willst du was anderes wählen? Also ab welchem Alltag ist das überhaupt möglich und wie macht man das dann mit seinen Kindern?
Ich muss jetzt mal gerade rechnen. Genau, unser Sohn, genau, der, im Prinzip, und der Jüngste mit 10, genau, also da haben wir schon, also als ich angefangen habe, bei mir aufzuräumen, um mich zu reflektieren und wirklich alles zu heilen und in meine Selbstverantwortung zu kommen und Vorwürfe alle. Ich bin mit allem vollständig. Ich habe keinen Vorwurf. Gut, gibt's mal einen neuen. Georg, warum hast du das und das nicht gemacht? Aber das sind Peanuts. Die gehen sofort zu klären. Aber grundsätzlich bin ich in Vollständigkeit und Frieden mit meinem ganzen Leben, kann ich sagen. Mit jedem Menschen. Ich kann jedem Menschen begegnen. So, wann habe ich angefangen? Also 2007 habe ich ja bei mir diese Wende. Ich wollte ja unbedingt eine Lösung für meine Beziehungsthemen. 2007 und ab dann habe ich auch mit den Kindern das sofort. Mein jetziger Mann ist ja da 2004 eingestiegen schon. Im Prinzip in dasselbe Coaching.
Ja.
Und der hat das ja auch seinen Kindern und wir haben es dann unseren Kindern, ja, wir leben das. Ne? Also die Kinder kommen auch zu uns mit ihren Themen. Und dann, dann frage ich, ach so, und meine Kinder, also die hatten der Sohn und die Tochter, die waren beide im Jugendtraining, haben mehrere Jugendtrainings gemacht. Das war auch für die dich richtig cool. Also unsere Tochter hat damit einen Durchmarsch im Studium gemacht. Das war echt sensationell. Ja, und der jüngste Sohn, der ist so noch so ein bisschen, immer so ein bisschen in der Verweigerung gewesen. Aber der ist auch richtig cool drauf und der, also wir haben ja auch vier, also jeweils zwei von außen mitgebracht, aus der anderen Ehe mitgebracht, vier Kinder, aber die sind so unterschiedlich alle. So unterschiedlich kann man überhaupt nicht sein. Und also wir haben so die richtige Vielfalt und die alle vier erleben sich oder verhalten sich als Gestalter ihres Lebens.
Mhm.
Und das ist schon das größte Geschenk, was uns machen kann.
Und was ist so der, gibt es da so ein Mantra oder ein Prinzip oder sowas, da, wo du drauf zurückkommst, als auch wenn deine Kinder das jetzt alles gemacht haben, wenn die mal wieder nicht, oder als sie noch kleiner waren, als es ihnen schwer gefallen ist, als sie wieder im Unbewussten waren, in den Vorwürfen, wo du gesagt hast, hey, schau mal, wir haben doch das und das als Leitlinie bei uns in der Familie. Gibt es aber euch irgendwie so ein Prinzip oder so eine Idee, wo du sie dann immer wieder so drauf stößt, was jetzt auch so die Zuhörer, Zuhörer so mitnehmen können?
Also das war immer individuell. Immer wenn irgendjemand ein Thema hatte, dann haben wir das besprochen zusammen. Haben wir immer gefragt, willst du da drüber reden?
Mhm.
Ja oder nein? Willst du das besprechen? Wir hatten zum Beispiel einen Sohn, der ziemlich in der Verweigerung der Schule war. Und dann habe ich dann auch mit ihm gesprochen und habe gesagt, sag mal, was ist denn deine Absicht mit der Schule? Was willst du denn haben? Was willst du denn mal machen? Ja, weiß ich noch nicht. Willst du denn studieren können? Ja, keine Ahnung, ja, irgendwie schon. Ja, aber so wie das jetzt ist, wirst du das nicht können. Ne? Also, was willst du denn jetzt? Ja, okay. Ja, was möchtest du gern, wie willst du denn dein, dann hat er gesagt, ja, er will Abitur machen, ne? Mhm. Da habe ich gesagt, okay, was müsstest du denn dafür erfüllen, welche Bedingungen? Ja, dann müsste ich das und das und so viele Punkte haben und so weiter, ne? Mhm. So, und wie willst du denn die Zeit erleben, in der die restliche, ja, eigentlich gechillt. Ja, und was bräuchtest du denn für gechillt, für Noten? Ja, 2 und 3. Ich sag ja, und machst du das? Mhm. Ja, macht er. Hat er gemacht.
Ah.
Ja, hat er gemacht. Das war auch cool. Also das mal so im Bewusstmachen. Ne? Also auch, dass er gemerkt hat, er hat die freie Wahl. Er hätte auch sagen können, nee, ich will kein Abitur machen. Gut, dann hätte man einen neuen Weg gefunden. Ne?
Ja.
Also das, aber das mal so sich bewusst machen, wofür will ich eigentlich? Ne? Wenn jemand einen NC braucht, dann musst du natürlich anders losgehen dafür.
Ja, schön. Das ist auch, ich finde das auch so ein schönes Bild, so zum Abschluss einfach so, dass durch die Arbeit, die halt wir als Paar miteinander machen, dass wir dadurch befähigt werden, auch nochmal andere Eltern zu sein und unseren Kindern ganz anders, nicht in so einem reinen, bewertenden Reaktionsvorwurfsmuster über Schule, über die Lehrer oder wer dann auch immer schuld ist, den Kindern im Zweifel zu folgen und dann sagen, ja, du hast recht, er ist einfach doof und dann kommt man im Zweifel noch mit dem Anwalt dann in die Schule, dann walzt man da rein, sondern dass man da wirklich eher hingeht und sagt, wo stehst du gerade? Was ist das Problem? Ne? So, wo ist der Wachstumsbereich? Willst du da durch? Ja, nein. Brauchst du Hilfe? Ja, nein.
Genau.
Ne? So, und das finde ich so ein total schönes Bild, nochmal lohnenswerter macht für sich und seine Kinder in diesem ganzen Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung loszugehen.
Vor allen Dingen auch bewertungsfrei zu bleiben. Wenn die Kinder eine 5 nach Hause bringen, bringen sie 5 nach Hause. Und das ist nicht besser oder schlechter, als wenn sie eine 1 nach Hause bringen. Es ist einfach, es zeigt einfach, also es ist ein Ergebnis, was zeugt, irgendwas wirkt, dass das Kind nicht mehr will.
Ja.
Ne? Und das gilt es herauszufinden.
Mhm.
Und nicht im Vorwurf. Da funktionieren 0 Vorwürfe. Sondern einfach wirklich 100% zu sein oder das auch erstmal zu sagen, ja, eine 5, wie ist das denn für dich? Ist blöd, oder?
Oder auch nicht. Kann auch sein, vielleicht haben alle anderen eine 6 geschrieben und man ist mit der 5 noch irgendwie so der Klassenbeste. Also who nobody knows.
Aber grundsätzlich, ne, wie geht's dir damit? Einfach mal fragen, wie geht's dir damit? Und dann auch eine Empathie zu zeigen.
Mhm.
Und nicht, hättest du mal besser machen müssen und nie weißt du das. Und dann kommen ja nicht diese Vorwürfe. Ich meine, ich kenne die ja auch von früher.
Ja, und ich glaube,
die nicht mal ein bisschen mehr anstrengen.
Ja, und ich glaube, das ist halt das die riesen Herausforderung für uns als Eltern sowieso, weil wir im Zweifel nicht Vorbilder hatten, die uns das vorgelebt haben, weil wir das alles oder einen Großteil aus uns selber kreieren dürfen, weil einfach.
Aber also weißt du was? Ja. Genau das ist der Punkt. Juhu, wir hatten keine Vorbilder, aber wir hatten Vorbilder in dem, was nicht funktioniert hat. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das zu drehen, weil ohne die Vorerfahrung unserer Eltern, was dysfunktional war, was sie vorgelebt haben, und die haben ja auch vieles richtig gemacht, ne? Ist ja nicht so. Sonst sitzen wir ja nicht hier, weil der Punkt ist, die Frage ist ja das, was ist die Aufgabe von Eltern? Ne? Im Prinzip ja nur, die Kinder allein überlebensfähig zu machen, ne? Mehr nicht.
Ja, aber du kannst sie natürlich überlebensfähig machen, dass sie halt einfach physisch nicht sterben oder du kannst sie ja versuchen, durch eine, ich nenne diese gesunde Wir-Bildung zu Hause, zu einem emotional und sozial kompetenten Menschen.
Natürlich,
der nicht nur überlebt.
Das ist nicht, das kannst du noch on top machen, aber es ist nicht grundsätzlich, das ist jetzt auch wieder Interpretationssache, was gehört dazu. Ne? Aber
kann ja jeder für sich selber finden.
Genau, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass wir einfach ja, das unseren Kindern mitgeben können, schon früh, dass sie eben die Gestalter sind ihres Lebens und sie bestimmen, welche Qualität sie leben und wie sie da hinkommen können. Und da können wir sie drin bestärken. Und entweder nehmen sie das an oder nicht. Ne? Ja. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Auf das haben wir keinen Einfluss.
Genau, und das darf dann wieder okay sein. Das war ein schöner Abschlusssatz.
Ja.
Dann, genau, deswegen vielen Dank, Julia, für deine Zeit und für das Gespräch und für ganz viele Punkte, dass wir das beleuchten dürften.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und mit dir darüber philosophieren durfte. Das fand ich echt sehr inspirierend.
Und genau, ich verlinke ja in den Shownotes auch noch deine Website und deine Kontakte. Also für die Paare, die jetzt auch sagen, hey, das mit Julia würde ich gerne zusammenarbeiten, dann findet ihr das in den Shownotes. Und genau, an dieser Stelle, hab einen zauberhaften Tag, ganz viele erkenntnisreiche Gespräche mit Klienten und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Danke dir.
Mach's gut. Tschüss. Ciao.
Das war Julia Grosalski und ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich. Julias Webseite und den Kontakt findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne rein, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mit ihr arbeiten möchtet. Und wenn euch diese Folge etwas gegeben hat, freue ich mich über eine Bewertung oder einen Kommentar oder einfach eine Nachricht. Ich lese sie alle. Und wenn ihr selber Unternehmer oder Selbstständigenpaar seid und merkt, dass ihr mehr wollt, mehr Klarheit, mehr Nähe, mehr gemeinsame Richtung für euch und für eure Kinder, dann meldet euch bei mir. Ich bin der richtige Ansprechpartner und ihr findet mich auf Instagram oder schreibt mir direkt. Ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut!